Ja, das war geil. Dienstagabend gegen Dortmund. 1:0 den BVB weggelascht, eine Runde weiter. Ist jetzt alles gut in Wolfsburg? Auch nach dem mageren 0:0 gegen St. Pauli am Wochenende vor dem Spiel gegen Augsburg besprechen wir jetzt im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
Kombinieren sich durch die Wölfe. Yannick Gerhardt spielt auf links. Da ist Mehle unermüdlich unterwegs, macht ein gutes Spiel in der zweiten Hälfte. Yannick Gerhardt muss aber abdrehen. Flanke kommt einfach mal aus dem Halbfeld. Und da ist Kaminski da, legt den Ball per Kopf ab. Da gibt es ein bisschen Geschiebe, Gedränge. Da ist Jonas Wind.
Da ist ein Tor!
Ja!
Nein! Jonas Wind! 1:0 für VfB Wolfsburg! Ist das geil, liebe Freunde! 1:0 Jonas Wind! Und das ist gewesen, weil sie gearbeitet Sie haben gearbeitet und dann ist es Kaminski, der den Ball, glaube ich, ablegt per Kopf, direkt vor die Füße. Und dann macht er es ganz überlegt. Unser Mittelstürmer, unser Tordehne, macht das Ding unten links rein. Flacher Kugel vorbei, keine Chance. 1:0, ist das goldene Tor. Hier in der Verlängerung, in der zweiten Runde des DFB-Pokals.
Ja, und so hat sich's angehört. Das 1:0 von Jonas Wind kurz vor Schluss der Verlängerung am Dienstag gegen Dortmund haben wir Überstunden geschoben bei Wölfe Radio Arena Live. Gerald Schröder, der Krawumm-Kanzler und ich. Und sind natürlich dann ordentlich aus dem Sattel gegangen. Hat sich ja richtig gelohnt, hat richtig Spaß gemacht, das Ganze. Und endlich mal wieder ein Highlight, muss man mal ganz ehrlich sagen, für den VfL und natürlich auch für uns Fans. Und da werden wir drüber sprechen, die Situation jetzt insbesondere, wie es rund um die Mannschaft steht, wie so die Einschätzung ist. Und da ja lade ich mir ja immer gern auch wieder Gäste ein aus der Fanszene, die auch gerne bei mir mal zu Gast sein möchten. Und da hat sich der Angel gemeldet, VfL-Fan Angel. Hallo, grüß dich und schön, dass du dabei bist in der Sendung heute.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Ja, super. Also wie gesagt, kann ich die Werbung quasi gleich vorwegnehmen. Ja? Also lenny@lennynero.de oder über Wölferadio Social Media Kanäle. Wer dabei sein möchte, kann gerne dann sich auch mal melden, wenn er hier in der Sendung seinen Senf zum VfL abgeben möchte. Ja, haben wir eben gerade gehört, das 1:0. Hast du noch damit gerechnet, Frau, mal ganz platt, dass das Ding noch fällt vorm Elfmeterschießen?
Ehrlich gesagt, ja, ich hatte darauf getippt, dass wir über die Nachspielzeit, also über die Verlängerung weiterkommen.
Das ist das hast du getippt vorher, nach Verlängerung?
Ja,
ist ja krass.
Tatsächlich
okay.
Schon. Ich habe in der Familie ein kleines Tippspiel und da habe ich gesagt, nach der regulären Zeit wird es unentschieden stehen und dann wird doch ganz spät in der Verlängerung der Siegtreffer fürs Weiterkommen für uns fallen. Tatsächlich.
Das nenne ich mal hellseherische Gabe. Ist ja am Ende genauso eingetreten, den Treffer von Jonas Wind. Warum haben wir denn gewonnen? Was glaubst du? Also das, wenn du das mal so Revue passieren lässt, so ganz overall. Was hat denn den Ausschlag gegeben am Ende?
Also für mich tatsächlich hat den Ausschlag gegeben, dass wir halt frisch und qualitativ hoch von der Bank dann neue Kräfte bringen konnten. Zum Beispiel Thomas hat mir sehr gut gefallen. Der hat frischen Wind mit reingebracht. Und auch die anderen Wechsel mit Mehle und so weiter, die haben auf jeden Fall viel Schwung mit reingebracht und ja, da hatten wir halt einen kleinen Vorteil gegenüber Borussia Dortmund, die so leider nicht wechseln konnten.
Naja, zum Glück. Zum Glück nicht wechseln konnten, sagen wir es mal so. Also die kamen schon ein bisschen auf der letzten Rille an. Schmälert das für dich so ein bisschen das Ergebnis, den 1:0-Sieg, weil halt der Gegner nicht in Top-Besetzung, möchte ich mal sagen, oder ganz viele Ausfälle zu beklagen hatte?
Würde ich nicht unbedingt sagen, weil die Startelf von Borussia Dortmund hat ja qualitativ trotzdem noch einen sehr hohen Stellenwert, ist für mich trotzdem noch eine Champions-League-Mannschaft und die macht man nicht einfach so weg, würde ich sagen.
Das stimmt, sehe ich auch so, was das angeht. Wobei man natürlich, und das habe ich ja vorm Spiel auch in der Übertragung gesagt, so ein bisschen drauf spekuliert hat. Also im Sinne von, wann, wenn nicht heute? So nach dem Motto, wann soll mal was wieder gegen eine größere Mannschaft gehen? In der Liga haben wir ja insbesondere ja gegen Bayern und gegen Leverkusen ja verloren, gegen Frankfurt verloren, gegen Stuttgart immerhin noch einen Punkt in Überzahl sozusagen. Was heißt immerhin noch einen Punkt? Wir hätten eigentlich das Spiel ja gewinnen müssen. Aber das war alles nicht so ganz goldig, in Anführungsstrichen. Ja. Und jetzt dann gegen Dortmund, du hast es gesagt, gegen eine Champions-League-Mannschaft, die ja auch durchaus in der Lage war, größere Gegner auch in der Champions Champions League mal ordentlich vom Platz zu fiedeln, so ungefähr. So ist es ja jetzt nicht. Und ja, mussten so ein bisschen drauf gucken, dass sie da überhaupt eine vernünftige Mannschaft an den Start kriegen letztendlich. Aber das, was dann auf dem Platz stand, das war dann ja durchaus, gehört ja auch schon zum ersten Anzug in der Bundesliga, sagen wir es mal so. Aber aus deiner Sicht, wer hat dich denn besonders beim VfL überzeugt oder was hat dich am VfL besonders überzeugt gegen Dortmund im Pokal?
Also ich fand tatsächlich, also fangen wir mal mit dem Debütanten an, den wir hatten, Bence Dardai. Der war jetzt nicht unbedingt auffällig, aber ich fand für so eine Feuerprobe direkt gegen so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund sein Startelfdebüt zu machen und relativ souverän da im Mittelfeld seine Pässe zu schieben und genau, den fand ich ganz gut. Und auch Kilian Fischer, der hat bei Nu Gittens, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst vor dem, den hat er auch ordentlich im Schach gehalten. Genau, die sind mir auf jeden Fall am meisten gut oder sehr gut aufgefallen.
Ja, Bence Dardai überhaupt, auch hat von meiner Seite auch nochmal ein Sonderlob verdient, kommt da zum ersten Mal rein in so ein Spiel gleich und muss da, ich sag mal, das Mittelfeld mit rocken, ja, in dem Sinne. Und das hat er mehr als nur ordentlich gemacht, insbesondere was die, ja, was das Löcherstopfen anging. Für mich noch ein Schlüssel, vor allen Dingen zum Spiel, war diese Kompaktheit und diese mannschaftliche Geschlossenheit, die der VfL an den Tag gelegt hat, war ja auch dann hinterher in den Zeitungsberichten auch nochmal zu lesen, im Sinne von, ja, da hat man dann als Kollektiv funktioniert und wenn einer ausgespielt war, dann kam gleich sozusagen der Nächste. Siehst du das auch so?
Definitiv. Also man muss da auch die Abwehrkette, muss ich sagen, auch sehr hoch loben. Kulirakis hat sehr viele Zweikämpfe gewonnen, die waren sehr stabil. Wenn Mele vielleicht mal ausgetanzt wurde, war Kulirakis auch direkt wieder da. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, ja.
Ja, Kulirakis überhaupt, fand ich auch witzig, hat er so ein paar Szenen drin, insbesondere so Richtung Ende des Spiels. Da hat er irgendwie so zwei, drei Grätschen angesetzt oder zwei, drei Technics dann auch gemacht und hat sich dann selber dafür abgefeiert, so nach dem Motto. Also das scheint, weil er ja noch nicht so lange bei uns ist, dann ein richtig cooler Typ zu sein. Am Ende ist das ja eine zusammengewürfelte neue Viererkette, was das angeht. Jetzt haben die gegen Dortmund insbesondere gut funktioniert, gegen Pauli jetzt auch schon zu null, gegen Dortmund zu null. Ist das dann etwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt dann auch die Formation hinten, die Ralf Hasenhüttl künftig auch wählen sollte oder da weiter das Vertrauen schenken sollte? Oder glaubst du, wenn Bono krankheitsbedingt wieder oder nach der Krankheit wieder da ist, dass das dann wieder anders aussieht und dann nochmal wieder eine Umformatierung stattfindet? Ein Spieler wie Cedric Cesinger scheint ja im Moment keine Rolle zu spielen. David Odogo ist auch irgendwie hinten dran als Talent. Glaubst du, das ist jetzt dann auch die Formation mit Fischer und mit Mele, was dann zukünftig auch unsere Viererkette sein wird?
Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also wie du gerade schon gesagt hast, die letzten beiden Spiele zu null, ich würde da jetzt nicht viel rumdrehen. Never change the winning system, ne?
Moment, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber führ erstmal den Gedanken zurecht.
Zu weiter. Genau, und ja, von daher würde ich sagen, ich würde da eigentlich erstmal jetzt nichts ändern. Bonau ist natürlich auch ein klasse Innenverteidiger, aber wenn es gerade so gut klappt, hätte ich damit auch kein Problem. David Odogo muss ich ehrlich sagen, dem würde ich vielleicht auch mal eine Chance geben. Der soll ja ein sehr großes Talent sein. Genau, und Rogero ist ja auch noch verletzt. Der könnte vielleicht auch noch rein rotieren. Also ich würde sagen, in Stein gemeißelt ist das noch nicht. Aber so wie die jetzt spielen, würde ich da nicht groß was dran drehen.
Ja, du hast ja den Kader angesprochen. Ja, letztendlich mit der Möglichkeit von der Bank immer noch mal nachzulegen, wenn alle Nichtverletzten sozusagen mit dabei sind. Da hast ja jetzt auch Leute, die wieder fit sind, sowas wie Lukas Metscher zum Beispiel, der es ja jetzt dann auch aus sportlichen Gründen nicht in den Kader geschafft hat, aber der ja auch dann jetzt wieder kratzt. Und ja, ein Wimmer war gesperrt. Dann hast du Lovro Meier, der aus der Verletzung wiederkam. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber ich wollte das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Never change a winning system. Was ist denn das System von Hasenhüttl? Also da bin ich insbesondere, was so das Thema Dreierkette, Viererkette, Wechsel und hast du nicht gesehen. Ich bin da ja vielleicht ein bisschen überfragt. Kannst du mir das mal erläutern? Was ist denn das System des VfL Wolfsburg?
Also grob gesagt ist es ja, Hasenhüttl spielt halt gerne sehr sicher hinten, dass hinten nichts durchkommt und natürlich auch mit wenig Ballbesitz muss man ja auch nicht haben, wenn man am Ende die drei Punkte oder das Weiterkommen im DFB-Pokal erreicht hat. Aber wir spielen halt sehr gerne mit Konter, mit schnellem nach vorne kommen, auch mal einen langen Ball auf zum Beispiel Amuba. oder auch Wind, den man dann auch super zum Rücken, mit dem Rücken zum Tor anspielen kann, der dann den Ball festmachen kann. Von daher, also an sich das System von Hasenhüttl finde ich gar nicht schlecht.
Ja, gut, jetzt muss ich ja quasi was dagegen sagen, oder zumindest dazu das Gespräch ein bisschen einseitig. Also, was das System angeht, also Viererkette, mal einen Haken dran, ja. Also, wenn wir so spielen, haben wir gesagt, haben wir jetzt gegen Dortmund gesehen, da sind wir konkurrenzfähig aus meiner Sicht, und wenn wir da jetzt eine gewisse Kontinuität auch reinbringen, dann ist das auch aus meiner Sicht okay, egal ob das jetzt hinten Bornau ist oder ein Wawro oder ein Koulirakis. Ich persönlich würde mir wünschen, dass man David Odogwu tatsächlich auch mal eine Chance gibt, weil einen jungen Spieler musste entwickeln und vielleicht ja auch aus dem eigenen Nachwuchs da, das ja macht aus meiner Sicht Sinn, sowas dann tatsächlich auch mal ja zu tun. Und dann geht es aber darum, was du gerade auch angesprochen hast, in so einem Nebensatz, den Aspekt, wie der VfL Wolfsburg mit dem Ball umgeht. Also diese Nummer, wir laufen da an und stehen sicher, aber dann setzen wir den Gegner auch gerne mal mit Pressing und Gegenpressing da unter Druck. Aber wenn wir selber den Ball haben, dann war mir das ein oder andere Mal das doch zu einfach, den Ball einfach nur lang nach vorne zu prügeln, und dann wird die algerische Rakete da irgendwie zünden, ja, so ungefähr, dann wird irgendwie lang auf Amura. Das kann doch nicht der Plan sein, oder ist es der Plan?
Ja, also ich verstehe schon, was du meinst. Also für mich ist das vielleicht auch ein bisschen einfallslos. Da sollte man natürlich auch, damit man vielleicht auch ein bisschen variabler ist, auch mal noch andere Möglichkeiten mit reinbringen, definitiv. Aber also nur so würde ich es nicht spielen. Aber dass man das ab und zu mal macht, kann, denke ich mal, auch nicht schaden, weil er ist ja nun mal unglaublich schnell und kann dann auch einfach mal einen Innenverteidiger überlaufen. Genau, daher würde ich sagen, auf jeden Fall noch andere Aspekte mit reinbringen und vielleicht auch mal, was mir noch fehlt, ist die Abgeklärtheit im Strafraum, um den Strafraum, die entscheidenden Pässe, die letzten Pässe, dass die halt noch ein bisschen, dass dann man da noch dran feilt und ja.
Ja, da gebe ich dir definitiv recht, weil, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber gegen Dortmund, da gab es so ein, zwei Kontersituationen, wo du gedacht hast, oh geil, jetzt hast du so Amura mit dem Ball am Fuß, dann wird getrieben und dann kann da einer kreuzen oder dann wird der Lauf gespielt und schon schießt du frei vor der Kiste so ungefähr. Da gab es so zwei, drei Situationen. Und dann, entweder kam da auch bei Lovro Meier das ein oder andere Mal, da hast du dann die Pille am Fuß und dann kommt da entweder so ein Hüngerpässchen raus, so nach dem Motto, was dann Dortmund wieder verteidigt gekriegt hast, oder du hast den Eindruck gehabt, die wussten gar nicht, wie sie jetzt laufen sollen. Wirkt das auf dich jetzt, wir haben ja schon irgendwie 8. Spieltag und ein Pokalspiel haben wir auch schon gehabt und so, wirkt das auf dich eingespielt, was der VfL Wolfsburg da treibt momentan?
Also ich würde sagen, bis zum Strafraum finde ich es eigentlich fast immer gut rausgespielt und auch ruhig gespielt. Aber eingespielt, na gut, es sind auch im Sommer jetzt wieder ein paar Veränderungen vorgenommen worden, sind ein paar neue gekommen. Das braucht seine Zeit. Das kann auch mal, wenn es ganz schlecht läuft, auch bis nach der Rückrunde dauern. Also da muss man auf jeden Fall Zeit geben und nicht wieder, weiß ich nicht, wie es manchmal läuft, nach 10 Spieltagen sagen, Trainerfrage stellen oder machen, weil ich halte ihn für einen super Trainer, der auch gut hier reinpasst mit seiner Mentalität und auch wie er die Mannschaft führt. Von daher würde ich sagen, da muss man auf jeden Fall Zeit geben lassen. Da kann es halt auch mal 1, 2, 3 Spieltage länger dauern, bis so eine Mannschaft wirklich eingegroovt ist und die ganzen Laufwege gefunden worden, ne?
Ja, natürlich. Also in gewisser Weise ist es ja so, du hast ja auch relativ spät auch Neuzugänge gehabt. Ich sage ja nur mal oder als Beispiel die Innenverteidigung hinten, dass das alles nicht so passt, noch nicht ganz so passen kann, ist nochmal eine andere Frage. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Wechsel vorgenommen am System selber, an der Startelf, also eine richtige Stammelf habe ich jetzt noch, also hat sich jetzt aus diversen Gründen für mich noch nicht rauskristallisiert, was auch ein bisschen schade ist, sagen wir es mal so, aber kann ja auch noch kommen. Worauf ich noch so ein bisschen drauf hinaus wollte, auch mit der Frage, Stichwort Spielanlage und was mache ich mit dem Ball? So, dieser Aspekt, und das ist halt auffällig und das ist relativ einfach für den Gegner dann auch, und das Das hat ja Dortmund auch gemacht über weite Strecken des Spiels. Man hat uns ja offensiv sehr gut verteidigt gekriegt, ja, sagen wir es mal so. Also das war das eine oder so ist ja offensichtlich die Spielidee. Du hast die Viererkette hinten, dann hast du mit Arnold Özcan oder Gerhard oder wer auch immer da in der Zentrale dann auch mitspielt oder auch Dardai, hast du Leute, die das Zentrum zumachen und vorne mit zwei schnellen Leuten, in dem Fall Wimmer und Amura, wird dann immer versucht, die in Szene zu setzen und dann steil zu schicken. Und das passiert meistens mit einem langen Ball entweder von Koulirakis, von Grabara oder von Wavro. So in dem Sinne. Das heißt, du überspielst quasi immer das Mittelfeld, egal ob es dann mit Baku rechts ist oder auf der linken Seite. Wir waren auf links noch. Jetzt habe ich ihn vergessen. Ist egal. Auf jeden Fall weißt du, glaube ich, was ich meine. Du überspielst quasi mit dem Ball, mit dem langen Ball das Mittelfeld. Und dann haben wir aus meiner Sicht nicht die schnellen Spieler insgesamt, die dann nachrücken, in Anführungsstrichen. Oder die Abstände passen nicht so richtig, noch nicht so richtig, um diese Spielweise, um dann wieder ins Gegenpressing zu kommen oder auf den zweiten Ball zu gehen. Das ist mir noch zu wenig passiert in dem Sinne. Oder es war zu wenig erfolgreich. Dortmund hat da doch relativ einfach den Ballbesitz dann erobern können und ihrerseits das Spiel machen können, ohne da am Ende ja richtig gefährlich zu werden vorne. Drückt sich auch so ein bisschen in den Zahlen aus. Ballbesitz 58% Borussia Dortmund, 42% VfL Wolfsburg. Man hat den Ball überlassen, muss man ganz klar sagen. Was so Werte sind eigentlich, wenn du ein Auswärtsspiel hast, aber nicht, wenn du ein Heimspiel hast. Ist das etwas, wo du, wenn du auch selber in die Arena gehst, wo du sagst, wenn am Ende das Ergebnis stimmt, so wie jetzt am Dienstag, dann verzeih ich das? Oder ist eigentlich die Erwartungshaltung, ey, ich will auch von der Mannschaft was sehen, insbesondere offensiv und mit Ball, wenn ich zu den Heimspielen komme. Wie beurteilst du diese Spielanlage oder diese Spielidee, für die Hasenhüttl ja auch steht?
Ja, natürlich, wenn man ein schönes, rassiges Spiel sehen wird, auch viel Ballbesitz und viel Kombination vom VfL Wolfsburg. Klar, das ist immer schön. Aber letztendlich freut man sich, also ich zumindest, freue mich dann lieber über die 3 Punkte und dass der Verein dadurch dann auch natürlich besser dasteht, als über irgendwelchen Hackenspitze 1-2-3 Fußball.
Oh, Champagnerfußball heißt das ja.
Genau, Champagnerfußball, genau. Ich habe lieber 3 Punkte auf dem Konto als ein wunderschönes Spiel. Aber natürlich will man sowas auch sehen.
Ja, gut, das dann ist jetzt nochmal eine Generationenfrage. Ich gehe auch immer hin und will quasi auch sehen, dass die Mannschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die sie ja hat, also ist ja nicht so, dass wir da nur Graupen auf dem Platz haben, die mit dem Ball nichts anfangen können. Das ist immer so ein bisschen schade. Also insbesondere erwarte ich mir natürlich viel von Spielern wie Lovro Meier oder so, wo die ja nicht nur den Blick haben, sondern auch das Füßchen, dann auch mal ein paar schöne Sachen dann zu spielen. Oder solche Sachen wie Thiago Tomasch da kurz vor Schluss gemacht hat. Der holt da so Instagram-Ballers-Trick daraus. Ja, was du weißt, was ich meine, ne? Ja, diese Szene, ja. So war der, ich glaube, Benzebaini war es oder so, da richtig vernascht, ja. Richtig vernascht mit so einem geilen Trick und sowas will ich natürlich öfter sehen letztendlich. Also ich will da jetzt hier kein Vinicius Angeberfußball sehen oder so, sondern da ist mir die handgemachte Arbeit in Anführungsstrichen auch ganz lieb. Stichwort Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Aber so ganz ohne, wenn du immer nur einen langen Ball nach vorne und dann hast du nie die Pille und musst immer gucken, dass du da einfach der Kugel da hinterherläufst. Puh, also das kann ich mir auf Dauer insbesondere zum Angucken und manchmal muss ich es ja auch noch kommentieren, durchaus anstrengend vorstellen, sagen wir es mal so. Aber wie ich höre raus, bei dir ist okay. Für dich ist okay.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich kann das auf jeden Fall auch verstehen. Ich will, wie gesagt, auch einen schönen Fußball sehen und nicht in einer Halbzeit 15 lange auf Wimmer oder auf Thomas, das ist auch klar, aber wie gesagt, das will ich natürlich auch sehen, aber wenn letztendlich mal ein Spiel anders läuft und der Gegner halt auch mal mehr Ballbesitz hat und man dem Gegner den Ballbesitz überlässt, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn am Ende, wie gesagt, trotzdem die 3 Punkte dastehen. Ja. Und ja, aber trotzdem natürlich jetzt mit dem Mittelfeld immer überspielen, finde ich auch. Das ist halt, was ich meine mit der Variabilität. Ja. Das ist halt zu wenig, weil man kann ja natürlich auch mal durchs Mittelfeld spielen und dann, das kann Arnold natürlich auch, der kann Schnittpässe spielen, der kann auch mal Hohe oder auch Swanberg oder wer auch immer da gerade steht, die können alle Fußball spielen, auch Lovro Meier natürlich, von dem ich mir auch viel erhoffe, der ja auch nicht wenig gekostet hat.
Ja. Na, auch Amura war jetzt auch nicht ganz günstig, ja. Also was das angeht, also eingekauft und insbesondere auch von den finanziellen Gegenwerten und so weiter, das ist nicht verkehrt insgesamt. Also da, nee. Ne, deswegen gibt's ja auch diese entsprechende das Ansinnen da Europa zu erreichen, ja. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, kaufst ja hier 17 Millionen Spieler, ja, so ungefähr, und dann reicht's dir, wenn du 13. wirst. Das ist ja Blödsinn, ja, von der Herangehensweise. Bin aber mal gespannt. Klar. Ich glaube, einer der Punkte, was du auch sagst, es hängt so ein bisschen davon ab, wer der Gegner ist. Wenn du so spielst gegen Dortmund oder gegen Bayern, Leverkusen oder so weiter und du gewinnst das Ding oder holst einen Punkt oder was weiß ich was, ne, dann wird das, ich will nicht sagen verziehen, aber dann ist das auch okay, ja, in dem Sinne. Wenn du so spielst gegen Mainz, gegen Augsburg oder gegen Heidenheim zu Hause, ich werde es ja am Samstag sehen. Ich glaube, da wäre das Verständnis nicht so groß.
Nee, auf keinen Fall. Also da will man natürlich auch den Ball haben gegen, sagen wir mal, vom Kadervergleich her, vom Marktwert oder auch von den Spielern, die wir in unseren Reihen haben, muss man gegen solche Mannschaften natürlich auch dominieren oder sollte man auf jeden Fall dominieren. Und letztendlich dann auch die 3 Punkte im besten Fall mitnehmen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ja, gucken wir nochmal, um es rund zu machen hier, auf die Zahlen. Also für mich ein klassisches 0-0-Spiel, ja, gegen Borussia Dortmund. 16-18 Torschüsse, eine Passquote, da habe ich zuerst gedacht, oh, da sind wir aber, haben wir aber richtig abgekackt über weite Strecken des Spiels. Dann teilweise 71%, am Ende sind wir bei 82, der BVB bei 85% rausgekommen. Ballbesitz habe ich schon gesagt. Wir mit mehr Flanken am Ende des Tages und auch mit besseren Zweikampfwerten sozusagen. Aber also Zweikampfquote ist, von wegen, wollte ich gerade sagen, die Luftzweikampfquote, die ist zu unseren Gunsten ausgegangen mit 56%. Ansonsten hat Dortmund mit 53% mehr Zweikämpfe gewonnen. Und wir haben am Ende, das war so in der ersten, ich glaube in der ersten Halbzeit oder in der ersten Halbzeit habe ich die Statistik reingeguckt während des Kommentierens und da hatten wir 0% Flankenquote. Also da ist gar keine Flanke angekommen.
Das ist sehr wenig.
Ja, das ist nicht nur wenig, das ist fast schon schlimm in Anführungsstrichen, weil du ja das auch, ja, ich meine, wie soll es laufen? Also muss ja auch irgendwann mal, und das Tor ist ja auch nach einer Flanke entstanden, irgendwann muss ja auch mal die Pille da mal reinspielen, ja, in den Strafraum, wenn du da sonst keine Chance hast. Naja, also gut. Also am Ende des Tages hatten sich, glaube ich, auch die Dortmunder schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt und dann ja geht's dahin. Und besonders schön war dann auch der Abpfiff. Dann, als wir dann das Pokal weiterkommen dann festgemacht hatten, hören wir uns auch noch mal kurz an bei Wölfe Radio Arena Live, wie es geklungen hat.
10 Sekunden noch offiziell, was die Nachspielzeit angeht. Mal gucken, was der Schiedsrichter noch oben drauf packt. Die Dortmunder weit weg vom Wolfsburger Tor. Da ist Pascal Groß, der versucht jetzt nochmal. Eine Szene wird es wahrscheinlich noch geben für den VfL Wolfsburg. Der lange Ball nach vorne Richtung Sturmzentrum. Kopfball abgelegt auf die Rassi, aber der kommt nicht dran. Und Grabara ist da. Und das war's. Der VfL Wolfsburg gewinnt. Der VfL Wolfsburg gewinnt und schmeißt Dortmund aus dem Pokal. 1-0. Der goldene Torschütze Jonas Wind. Und wir sind eine Runde weiter. Und wir freuen uns hier richtig ein. Ist das geil. Und die Mannschaft reißt die Arme hoch und die Dortmunder sinken zu Boden. Sie wissen, was der Hammer geschlagen hat, nämlich ausgeschieden in der 2. Runde. Und die Dortmunder, ja, verlassen enttäuscht das Stadion und in der Nordkurve, Gerald, da ist jetzt Party.
Da ist richtig Party, finde ich geil.
Und damit, ja, würde ich mal sagen, Angel, machen wir einen Strich drunter, ne? Unter das Pokalspiel. Kurze Frage noch zum Abschluss. Wen wünschen dir in der nächsten Runde? Wieder einen richtig namhaften oder einen, wo du sagst, ist machbar für die nächste Runde?
Von mir aus auch gerne einen Underdog. Also ich würde ungern so einen FC Bayern München oder Bayer Leverkusen bekommen, der hat jetzt nicht so gut.
Kriegen wieder Leipzig auswärts, pass auf.
Ja, stimmt. Das ist auch ein Los, was wir sehr oft bekommen, stimmt. Nee, ja. Das muss nicht unbedingt sein. Da kann auch gerne mal etwas jemand Schwächeres kommen. Zum Beispiel, wir werden sehen, wie es diese Woche läuft gegen Augsburg. Eher so in diese Region eher.
Ja. Also wie gesagt, ich bin also so Regensburg zu Hause. Da hätte ich Bock drauf, ja.
Oh ja. Das ist eine gute Idee. Da wäre ich auch dabei.
Ja, ja, wir werden sehen. Am Ende sind es wahrscheinlich genau diese Spiele, wo du dich schwer tust. Und der BVB kam jetzt gerade zur richtigen Zeit, dass man gegen die auch ja entsprechend eine Runde weiterkommen konnte. Gut, aber wir müssen natürlich auch nochmal drüber sprechen, was da am Samstag passiert ist. Am Samstag Spiel gegen St. Pauli. Jede Menge VfL-Fans mit dabei gewesen im Stadion. Und ja, am Ende ein grütziges 0-0, möchte ich mal sagen. Auch begünstigt durch sehr gute Paraden von Kamil Grabara wieder, der für mich ja momentan noch der Spieler der Saison ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil er so konstant und so gut auch letztendlich hält und auch schon richtig gut angekommen zu sein scheint, auch gleich Kapitän gewesen ist und so weiter. Einmal kurz zu der Personalie, das wird immer gar nicht drüber großartig gesprochen, weil alle sagen, jawohl, der ist geil, gehen wir zum nächsten über oder zur Tagesordnung über in dem Sinne. Vielleicht ein Wort noch aus deiner Sicht?
Ja, Kamil Grabara ist für mich auch überragend, ist ein super Rückhalt, auch gegen St. Pauli und auch die anderen Spiele davor. Man muss ja auch daran denken, dass der eine Position eingenommen hat von einem Kun Kastels, der jahrelang einer der besten Torhüter der Bundesliga war.
Ja, Legende ja auch beim VfL. Also ist ja jetzt nicht so, dass er gar nichts, ne? Also er hat ja auch wenig, also was er uns in der Relegation und so weiter gerettet hat und so darf man auch nicht vergessen, ne?
Eben, damals. Genau. Und Grabara, der ersetzt ihn, wenn man ihn ersetzen kann, super. Der ist ein richtiger Rückhalt da hinten, fischt die Dinger da super raus und ich muss sagen, mit dem Ball gefällt er mir auch super. Hat eine gute Übersicht, einen guten Pass. Also überragender Torwart.
Ja, ich finde ihn sogar noch besser als Kastels zum jetzigen Zeitpunkt. Ich sag dir auch kurz warum. Nicht, weil das nicht beides geile Torhüter wären und Kuhn hat auch das eine oder andere Mal richtig unter Beweis gestellt, was für ein geiler Rückhalt er ist und so weiter. Mir gefällt der vom Typ Fußballer besser, der Grabara. Weil das hinten einer ist, der nicht nur so wie Kastels eher so den ruhigen Vertreter da gibt, sondern der ist richtig on fire. Und wenn dieser Verein was braucht, ist es Spieler, die on fire sind. Also wir brauchen die Grabaras, Arnolds, Wimmers dieser Welt. Definitiv. Ja, die brauchen wir, um diesen Verein anzuzünden. Ja, und man hat so, mal ab und zu flackert das mal auf, was er gestern auch, wir haben Dienstag auch gesehen, den Aspekt, das Publikum ist dann auf einmal da und auf einmal ist das richtig laut. Und dann sind diese ganzen Sprüche von wegen Friedhof und so weiter vergessen, bla bla bla, ja, in dem Sinne. Und sowas brauchen wir. Und das kommt aus meiner Sicht mehr durch Spieler wie Grabara, die vom Charakter so sind oder von der Persönlichkeit, als von Spielern, die unabhängig von der Leistung, die so sind wie Kastels. Siehst du das auch
kann
so?
Ich, oder wie, das kann wie ich absolut, Fritzer? Da bin ich auch bei dir. Also der hat eine absolute Siegermentalität, also der schreit rum und scheißt auch mal seine Innenverteidiger zusammen, finde ich auch super. Also von der Mentalität her gefällt er mir auch richtig gut und wie du auch sagtest, solche Arnolds und Grabaras können wir auch mehr gebrauchen auf jeden Fall. Und ich denke, das könnte auch ein Grund sein, dass er auch die Kapitänsbinde dann bekommen hat, weil er halt eben die Mentalität hat und auch gewinnen will und auch, wie ich das mitbekommen habe, auch schon in der Mannschaft sehr hoch angeordnet ist mittlerweile.
Ja. Gut, wollten wir eigentlich nur einen kurzen Exkurs machen, das ist ja, weil er am Samstag gegen St. Pauli wieder so gut gehalten hat. Aber kommentiert haben es ja Dennis Lindner und Malte Truxius da live aus Hamburg, das Spiel. Ich weiß nicht, ob sie noch im Stadion sitzen, weil sie immer noch eingeschlafen sind von dieser überragenden Partie. Ja, nee, ich glaube, zwischenzeitlich haben wir schon wieder geschrieben, also werden sie schon wieder aufgewacht sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also am Ende wurde es verkauft als, ja, wir waren auch irgendwie ersatzgeschwächt und wir haben ja nach einem Viererpack gegen Bremen haben wir hinten Stabilität und zu Null und einen Punkt mitgenommen und so. Reicht dir das in der Begründung oder sind das eigentlich genau die Spiele gegen einen Aufsteiger, meinetwegen auch auswärts, die du, wenn du nach Europa willst, eigentlich zwingend gewinnen musst?
Ja, also für mich ist das ein bisschen vielleicht auch schön geredet, muss ich ehrlich sagen. Also wie du sagst, wenn man nach Europa will, dann muss man solche Spiele, dann muss man drei Punkte mitnehmen, vor allem gegen einen Aufsteiger oder gegen die Aufsteiger oder auch gegen die Teams, die eher unten eingeordnet sind, so wie Bochum, haben wir es ja auch super gemacht. Natürlich, das 0-0 ist schön, bringt uns aber jetzt auch nicht wirklich weiter, würde ich sagen, weil das ist ein Punkt gegen den Aufsteiger, der natürlich auch nicht schlecht in die Saison gekommen ist und auch gegen Freiburg nicht schlecht war, aber ich finde, mit den Ambitionen, die wir haben, muss man da auf jeden Fall mehr als einen Punkt mitnehmen. Und zwar auch gerne zu null, aber da muss auch mal die Murmel ins Tor auf jeden Fall.
Was hat dir denn gefehlt gegen St. Pauli?
Gefehlt hat mir ja teilweise die Intensität und auch die Ruhe auch vor dem Tor. Amura hatte gute Chancen, kurz nach der Pause, die er hätte machen können. Also da muss die Kaltschnäuzigkeit auch einfach da sein. Dass man auch einfach mal, auch wenn so ein Spiel ist, was wirklich nicht schön anzugucken ist und auch mehr zwischen den beiden Strafräumen abgeht, muss man halt auch einfach mal ein Tor da reinmachen und dann am Ende als Sieger vom Platz gehen.
Am Ende, glaube ich, trotzdem ein Unentschieden leistungsgerecht. Also beide haben ihre wenigen Chancen sozusagen fahrlässig teilweise vergeben. Ja, also da waren ja durchaus ein paar Dinger dabei. Das hätte aber auch genauso gut in die eine als auch in die andere Richtung kippen können. So, also im Sinne von, dass Pauli, wenn die 1-0 in Führung gehen, dann brennt da wahrscheinlich die Luft und da weiß ich nicht, ob wir mit dem Leistungsvermögen an dem Tag nochmal zurückgekommen wären. Genauso, wenn Amura das Ding macht, dann spielt es wahrscheinlich clever nach Hause und sagen, ja, souveräner Auftritt, Auswärtsauftritt. So ist es dann sozusagen nur ein Punkt.
Genau, ja. Also auf jeden Fall.
Stört dich das? Also stört dich das in Anführungsstrichen? Und also diese Betrachtungsweise, oder ist das etwas, wo du sagst, ja, also eigentlich ist ja jetzt auch nichts passiert. Eigentlich haben wir uns dann ja zumindest defensiv so verkauft, dass wir da erstmal kein Tor gekriegt haben, was ja jetzt auch nicht ganz schlecht ist, in Anführungsstrichen.
Ja, also Gut verkauft ist auch wieder. Also wir hatten ja auch, Wavro hatte auch ein paar Szenen da drin mit Fehlern beim Spielaufbau. Gut, kein Tor bekommen. Das lag aber auch dann teilweise natürlich auch an der Chancenverwertung von
Weil die so blind waren, meinst du, ja.
Genau. Deswegen, also ja, für mich ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden oder 0-0 gewesen. Es war ein lahmer Kick, war nicht viel drin, von beiden nicht wirklich. Hatten halt beide einen guten Keeper drin. St. Pauli, der Keeper, hat auch viel rausgefischt für die. Von daher, also ja, mir reicht das nicht. Wie gesagt, da muss man drei Punkte mitnehmen.
Ja. Und zwei Sachen, was das St. Pauli-Spiel angeht, müssen wir auch nochmal gesondert besprechen. Zum einen hat ja Ralf Hasenhüttl auch gesagt, das Thema Laufleistung und Ballbesitz interessiert ihn eigentlich nicht so sehr, dahingehend, dass man von der Spielidee was anderes hat. Also man läuft deswegen, man steht kompakt und läuft deswegen auch nicht so viel, oder man sprintet dann eher in Anführungsstrichen. Und da ist der VfL ja auch in der Kategorie ganz, ganz gut, und man überlässt ja, haben wir auch gegen Dortmund wieder mal gesehen, dem Gegner gern den Ball. Jetzt haben wir aber eine Laufleistung beim VfL Wolfsburg, die 8 Kilometer weniger gelaufen sind als der FC St. Pauli. Frage ich, also 8 Kilometer weniger gelaufen im Spiel insgesamt. Ja. Frage ich mal, stört dich das? Oder ist das eine Statistik, wo du sagst, eigentlich egal?
Ja, also ich glaube, letzte Saison waren wir einer der laufstärksten Mannschaften.
Hat auch nichts gebracht, ne?
Nee, hat auch nichts gebracht, genau. Ja, wie gesagt, wenn man es schlau spielt, ist das, glaube ich, jetzt auch nicht die wichtigste Statistik, die man da hat. Da ist sowas wie Chancenverwertung wichtiger. Aber natürlich ist es, St. Pauli ist natürlich auch eine laufstarke Mannschaft, die auch viel über den Kampf kommt und über Laufbereitschaft.
Müssen sie ja auch.
Genau, müssen sie. Sie sind neu in der Liga, lange her gewesen mit dem Kader. Da muss man halt kämpferisch eher eingestellt sein, anstatt spielerisch. Also ich tue mich schwer damit, weil natürlich, man braucht den Ball auch ja, wie Hasenhüttl sagt, ihn interessiert Ballbesitz und Laufbereitschaft nicht wirklich, ist aber, das ist Bundesliga-Fußball, das gehört teilweise auch dazu. Und wie gesagt, gegen Mannschaften wie Pauli, da möchte lieber ich den Ball haben, anstatt dass man den Ball Pauli gibt. Da muss man auch variabel sein, dass man gegen die Mannschaft so spielt und gegen die Mannschaft so. Also das würde mir definitiv besser gefallen.
Mhm. ich glaube, auf Laufbereitschaft, weil du es gerade gesagt hast, Laufbereitschaft möchte er auch haben. Ich glaube, er guckt nicht so sehr auf die Laufleistung, was so die abgerissenen Kilometer angeht, sozusagen.
Ach so, okay. Da habe ich das falsch verstanden.
Nee, nee, also die Laufbereitschaft muss natürlich da sein und die erwartet er auch, insbesondere auch, was das Thema Anlaufen angeht und da auch den Gegner teilweise im Pressing oder im Gegenpressing dann entsprechend früh und in der gegnerischen Hälfte schon unter Druck setzen zu wollen, sozusagen. Aber gut, am Ende müssen wir da ein Pünktchen mitnehmen und ja, sind da, kommen nicht so richtig vom Fleck da. Jetzt gegen Bremen, gegen Pauli, da hat man gesagt, okay, jetzt sind die schweren Brocken weg am Anfang der Saison und jetzt kommen die Spiele, wo du was holen musst. Ja, gegen Bremen hast du schon mal nichts geholt. So, dann hast du gegen Pauli einen Punkt, nimmst du mal mit. Am Ende hast du eingefahren Siege gegen Bochum und gegen Kiel. Das sind ja eigentlich nur Punkte gegen den Klassenerhalt, oder für den Klassenerhalt, wenn man ganz ehrlich ist, aber nicht für höhere Ambitionen. Jetzt haben wir am Samstag, um da mal den Blick auch schon mal nach vorne zu werfen, wieder so ein Gegner. Siehst du da jetzt eine Tendenz mit also Augsburg natürlich, siehst du eine Tendenz, dass wir uns dann gegen diese Gegner wie Bremen und Pauli und so, eigentlich die, wo man sagt, die sind schlagbar, da müssen wir eigentlich jetzt die Punkte holen. Siehst du da so eine Tendenz, dass wir uns gegen diese Gegner doch schwerer tun als gedacht oder als gehofft?
Also ich befürchte es ehrlich gesagt. Daher, also das hat ja auch Gründe, sage ich mal. Man ist halt darauf ausgelegt, wenig Ballbesitz zu haben. Und wenn dann die Mannschaften kommen, die einem viel den Ball geben wollen, dass die von sich aus sagen, jo, geben wir Wolfsburg mal den Ball, dass wir uns da dann halt schwer tun, mit Ballbesitz was zu kreieren, anstatt wie gegen Top-Teams wie Bayern oder Leverkusen, dass wir uns da halt viel, viel schwerer tun, dann mit dem Ball was anzufangen. Also ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommt. Aber wenn wir Pech haben, sage ich mal, dann könnte es natürlich auch gegen solche Gegner eher schwer werden, dass wir uns da schwerer tun, mit dem Ball was anzufangen.
Bevor wir noch den Blick werfen dann auf Augsburg, aber ein bisschen genauer auf Augsburg, war natürlich noch die Geschichte am Samstag Thema Kevin Behrens und der Empfang, wo ja auch dann St. Paulis Präsident da nochmal richtig in die Kerbe gehauen hat und so weiter und so fort. Am Ende haben irgendwie alle Beteiligten gesagt, ja, A muss er durch, in Anführungsstrichen, und war nicht so schlimm wie gedacht, also was ihm da widerfahren ist. Nach seiner Einwechslung hat er dann auch noch ein, zwei Chancen da kreiert für den VfL, also scheint ihn nicht so richtig gestört zu haben, was da passiert ist. Wie hast du die ganze Diskussion da wahrgenommen?
Ja, natürlich war die Aussage von dem Herr Behrens, sage ich mal, nicht schlau oder auch verwerflich teilweise. Ich habe auch damit gerechnet, dass auf jeden Fall von St. Pauli oder auch allgemein medial sehr viel Trubel daraus wird. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ihn das sonderlich berührt hat. Ich weiß nicht, also es ist natürlich schwer zu sagen, dass man dann will, gut, einmal gesagt und dann abgehakt. Also dass da natürlich mehr dann draus wird, war eigentlich klar, vor allem wenn es dann auch beim VfL Wolfsburg passiert, da wird ja immer gern mal nachgetreten. Von daher war mir das schon klar, aber ich finde, irgendwann ist es auch mal gut, er hat sich entschuldigt und von daher würde ich dann auch mal das Thema beenden irgendwann.
Ja gut, am Ende des Tages ist es ja so gelaufen, es gab die internen Strafen und so weiter und so fort. Das mag jetzt so, ich sag mal jetzt formal juristisch alles so dann geregelt worden sein. Und dann am Ende muss ja auch irgendwann mal zur Tagesordnung übergehen, zumindest was diese Thematik, was das Sportliche jetzt angeht, genau. Und den Spieler Behrens in Anführungsstrichen, weil wenn du jetzt noch sagen würdest, okay, das ist jetzt doch so gravierend, dann musst du ihn jetzt doch vor die Tür setzen oder suspendieren oder was weiß ich was, die Chance hätte man ja jetzt vertan in Anführungsstrichen. Egal, wie man, wenn man das jetzt einfach nur mal fachlich, faktisch mal drauf guckt in Anführungsstrichen. Ich finde aber nach wie vor, es ist halt so schade, in Anführungsstrichen. Der VfL Wolfsburg hat nachvollziehbarerweise auch durch die Verbindung mit Volkswagen und so weiter diese Thematik damals ja als Gründungsmitglied oder als Pionier in die Liga getragen, ja, durch die Geschichte mit Nilla Fischer und so weiter, alles soweit bekannt. Und da baut man sich über Jahre sozusagen das auf. Und offensichtlich ist es immer wieder, weil der Fall Behrens ist ja jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass man sozusagen gegen diese oder dass das gegen diese Werte in irgendeiner Form Stellung bezogen wird, sei es durch Aussagen, sei es durch Posts. Ich erinnere dann an Sachen wie mit Felix Metscher, die da gewesen sind, Adam Brekalo, alles durchdiskutiert worden. Das heißt, am Ende ist das natürlich eine Glaubwürdigkeitsfrage, auch der führenden Angestellten da in Anführungsstrichen, wie sehr dann hinter diesen Werten, die ja der Verein, ich sag mal, mühsam aufbaut, vertritt, nach außen gibt und sich da Sachen überlegt, da fließen ja auch Gelder, da werden ja viele Aktionen gemacht und so weiter und so fort, was du natürlich mit solchen Aussagen oder mit solchen Aktionen immer konterkarierst. Und deswegen finde ich das so schade, dass da offensichtlich nicht die Sensibilität der betreffenden Personen, die sich dann so äußern, die beim Verein dann angestellt sind als Spieler, dass da offensichtlich nicht in der Lage ist, dass man da sozusagen die hinter diesen Werten zu versammeln mitunter. Ja? Und das ist etwas, was schädlich ist für den VfL Wolfsburg, finde ich jedenfalls. Und da, ich habe da auch keine Idee jetzt in Anführungsstrichen, wie man kannst ja jetzt nicht einem da sagen, pass auf, du hast jetzt genauso zu reden oder dieses Mindset letztendlich zu haben. Vielleicht ist es aber auch, wenn du dieses Mindset nicht hast, in Anführungsstrichen, die Maßgabe, dann halt gefälligst auch die Klappe. Weil den Schaden, den du damit anrichtest, der ist natürlich dann insbesondere in der Öffentlichkeit oder auch in der gesellschaftspolitischen Diskussion in diesem Zusammenhang, ist natürlich kontraproduktiv. Ja, für all das, was ja dann am Ende Verein oder auch Eigentümer dann entsprechend forcieren oder selber vorantreiben möchten an Thematik. Also das ist nicht ganz trivial aus meiner Sicht, weil da halt ein bisschen mehr dran hängt, als einfach nur, ich habe da jetzt mal irgendwie bei irgendeiner Veranstaltung mal meine Meinung rausgeblückt wie in der Kreisliga. Ja, so ungefähr. Das darf halt in der Form nicht passieren, weil es am Ende den Verein schädigt. Punkt.
Ja, definitiv. Gebe ich dir absolut recht.
Gut. Das ist schön, das höre ich nicht so oft, dass man mir recht gibt, aber nehme ich natürlich gerne mit. Dann haken wir auch das mal letztendlich ab und schauen zum Schluss nochmal so ein bisschen drauf hier auf das Thema Augsburg am Samstag. Die sind ja gar nicht so schlecht drauf, haben Dortmund auch geschlagen gehabt, ne? Das darf man nicht vergessen, auch mit so einer, mit so einer Kampfgeschichte in Anführungsstrichen und haben damit Claude Maurice da offensichtlich einen, der auch mal die Butze trifft. In Anführungsstrichen. Ja. Weiß ich nicht, hast du die Augsburger so ein bisschen verfolgt? Kannst du uns ein bisschen aufschlauen? Weil wir normalerweise im Kombinationsspiel ja immer einen zu Gast, einen Vertreter des Gegners, so einen kleinen Insider, der ein bisschen mehr erzählen kann. Hat leider heute nicht geklappt. Deswegen muss jetzt der Angel herhalten und uns ein bisschen was über Augsburg erzählen.
Ich werde es versuchen. Ja. Der FC Augsburg ist definitiv im Moment gut in Form. Also, wie du schon sagtest, Claude Maurice, der ist sehr gut, der ist beweglich, der ist schnell, der hat einen super Abschluss. Also der belebt das Mittelfeld da auf jeden Fall sehr stark. Und auch hat sich letzte Saison meiner Meinung nach auch schon so angebahnt, dass die auf jeden Fall weiter oben mitspielen könnten. Die haben einen super Kader. Natürlich mit Demirovic ihren Top-Stürmer verloren, was natürlich schade ist. Aber die haben ja trotzdem noch einen super Angriff mit Vargas und mit all diesen Akteuren, Tietz, die beleben das auch vorne alles. Also Augsburg darf man definitiv nicht unterschätzen, haben auch ein schnelles Spiel nach vorne. Also Augsburg ist auf jeden Fall kein Gegner, den man einfach so auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen ist es ja ein Tabellennachbar. Also wenn du Augsburg schlägst, ziehst du dran vorbei. Wir sind ja momentan 14. mit 8 Punkten, Augsburg hat 10 Punkte. Also da könntest du schon einen Sprung machen in der Tabelle letztendlich auch.
Das kommt noch dazu.
Ja, die sind natürlich auch, also ich habe das immer lustigerweise auch in der Vergangenheit immer gesagt, das sind immer so Schweinespiele gegen Augsburg, was das angeht. Also wenn du da nicht den Rasen umflügst, hätte ich jetzt fast gesagt, dann wirst du Probleme haben, sagen wir es mal so. Hast du die Befürchtung, dass der VfL Wolfsburg aufgrund auch der positiven Erfahrung jetzt im Pokal unter der Woche, ja, Dortmund rausgekegelt und so weiter und sich ein bisschen Selbstbewusstsein hoffentlich geholt, dass man dann sagt, ach, für Augsburg zu Hause, da wird es doch wohl reichen. Wie siehst du die Gefahr?
Das denke ich ehrlich gesagt nicht. Man hat ja jetzt auch Erfahrungen gemacht, wie mit zum Beispiel Werder Bremen zu Hause, da hätte man auch vielleicht vorher sagen können, ja, unser Kader ist viel, viel besser. Das müsste man eigentlich locker, müssen die drei Punkte in Wolfsburg bleiben. Also das denke ich eher nicht. Ich denke auch, dass Hasenhüttl jetzt nicht anfängt, irgendwelche Gegner zu unterschätzen. Die haben ja nachweislich definitiv Qualität und die können uns definitiv wehtun. Von daher denke ich nicht, dass Wolfsburg jetzt so rangehen wird oder dass wir damit so rangehen werden und sagen, ja, da stellen wir jetzt mal die B11 auf, so nach dem Motto. Und das wird schon alles gut gehen. Also das denke ich nicht. Ich denke, Hasenhüttl wird sich eine gute Taktik überlegen. Und dann wird das auf jeden Fall ein sehr spannender Fight. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein ordentliches Gemetzel wird da auf dem Spielfeld.
Ja. Was ein bisschen augenfällig ist, die haben schon eine Tordifferenz von -7. Ja? Also haben wir insbesondere gegen Leipzig da 4 Stück kassiert, gegen Freiburg glaube ich auch 3 Stück, was das angeht. Dann aber gegen Gladbach wieder gewonnen. Also das ist so ein Hamsterverein, Augsburg, finde ich. Irgendwie hamstern die sich irgendwie Punkte zusammen und dann reicht es immer irgendwie für einen Klassenerhalt, in Anführungsstrichen. Weil mehr ist ja, ehrlicher gesagt, mehr Ziele haben die glaube ich auch gar nicht. Ja? Und am Ende des Tages sind wir natürlich dann darauf angewiesen, dass wir solche Spiele und analog zu St. Pauli, die sind nämlich auch 8 Kilometer mehr gelaufen als der BVB. Ja, also die Augsburger. Ja, also in dem Spiel am vergangenen Wochenende. Also das wird, ich will nicht sagen eine Blaupause, aber das wird schon so ähnlich laufen, glaube ich. Was glaubst du? Wie wird das Spiel werden gegen Augsburg?
Ja, also ich habe die Befürchtung natürlich habe ich auch, dass es so ähnlich wird wie gegen Pauli zum Beispiel, dass da nicht viel passiert. Vielleicht auch das Tor. Aber ich habe natürlich die Hoffnung, wie du schon gesagt hast, Augsburg hat jetzt auch schon ein paar Tore fressen müssen, dass wir halt dann auch mit unseren schnellen Stoßstürmern vielleicht auch mit ein bisschen mehr Kreativität gefällt und nicht nur mit den langen Bällen, dass wir uns vielleicht mal was anderes überlegen und nicht so leicht ausspielbar sind oder ausschaubar sind. Ja, also ich habe eigentlich ein besseres Gefühl, dass auch, wie du schon gesagt hast, durchs Dortmund-Spiel ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dazugekommen ist, dass man halt den Schwung mitnimmt aus dem Pokal und da dann halt wieder voll angreift und auch in der Bundesliga dann wieder ein paar mehr Punkte einsackt.
Ja. Ja, also definitiv sollten wir angehen. Wir sollten noch eine kleine Serie starten, am besten dann schon gegen Augsburg, sagen wir es mal so. Weil, ich meine, Frankfurt auf Platz 6, die sind 6 Punkte weg. Freiburg auf Platz 5, 7 Punkte weg. So, aber auch so Truppen, ja, so, die haben auch mehr Punkte gesammelt jetzt zum Bundesliga-Start, wie Gladbach, wie Augsburg gerade erwähnt, Heidenheim, Bremen. Das sind alles Mannschaften, die du ja eigentlich hinter dir lassen. Selbst Mainz steht ja mit 1 Punkt vor dir, was jetzt nicht so viel ist, aber eigentlich sind es genau diese Sachen, das darf eigentlich nicht sein aus Sicht des VfL Wolfsburg. Gut, unser Auftaktprogramm war knackig, klar, aber wir haben auch zwischendurch schon wieder ein paar Spiele jetzt gehabt, wo du mehr rausholen müsstest, also zumindest also 3 Punkte aus 2 Spielen hättest du jetzt dann mindestens vor, oder eigentlich 4 Punkte aus 2 Spielen hättest du holen müssen gegen Bremen und gegen Pauli, wenn du mich fragst.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann werden wir mal gucken, ob das am Samstag gegen Augsburg wieder anders ist. Das werden wir natürlich dann auch hier wieder begleiten bei Wölfe Radio Arena Live. Dirk Schlag und ich sind dann am Rohr und werden dann das Ganze durch die grün-weiße Brille euch wieder zu Gemüte führen. Schaltet gerne ein, wenn ihr es nicht ins Stadion schafft, entweder über die VfL-App oder wölferadio.de oder über die App Radio, insbesondere für die Menschen mit Sehbehinderung sehr interessant. Da kann man nämlich im Stadion das Ganze auch dann in Echtzeit verfolgen, während wir kommentieren. Also das ist ganz cool. Oder wenn man es im Fernsehen, kann man sich den Kommentatorton auch drüberlegen, wenn man so möchte, wenn man irgendwie eine Box da hat. Und dann ist man den nervigen Skyton manchmal los, ist auch nicht ganz so von der Hand zu weisen. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik am Samstag. Erstmal Gegenwart ist hier noch die Nachwehen von Dortmund, die schönen Nachwehen sozusagen. Und ja, das Ganze habe ich hier mal aufgearbeitet mit VfL-Fan Angel. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du zu Gast gewesen bist. Und ja, einer aus der Fanszene in Anführungsstrichen, der gerne mal im Wölferadio seine Meinung sagen wollte. Ja, gutes Debüt, würde ich sagen, ne? Bist du zufrieden?
Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wunderbar. Dann ja, bestimmt irgendwann nochmal auf ein neues in dem Zusammenhang. Und dann würde ich jetzt sagen, an dieser Stelle machen wir auch einen Strich drunter. Werbung für Wölfe Radio Arena Live habe ich gemacht. Und ja, bedanke mich natürlich auch jetzt hier für die Podcast-Folge, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Und wie gesagt, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, lenny@lennynero.de oder über die entsprechenden Kanäle, Social-Media-Kanäle, sind wir auch erreichbar. In der kommenden Woche, glaube ich, ist Dennis Lindner wieder im Einsatz. Das für den Podcast, wie gesagt, vorher erst nochmal Wölfe Radio Arena Live. Und ja, für euch erstmal ein schönes, langes Wochenende, ein Sieg gegen Augsburg, eine kleine Serie für den VfL Wolfsburg, wäre auch sehr, sehr schön. Und kommt gut in den November. Happy Halloween ist ja heute auch. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran. Nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's